Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Storadio am 8. September 2021. In einem ersten Teil der Sendung möchten wir uns mit dem Massaker von Babyn Jar beschäftigen, welches sich zum Ende des Monats zum 80. Mal jährt. Im zweiten Teil der Sendung haben wir einen lokaleren Fokus. Babyn Jar ist ein als früherer Flusslauf tief eingeschnittenes Tal auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, als Geheimdienst der zur NSDAP gehörigen SS, ermordeten dort am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Es war das größte einzelne Massaker an Juden im Zweiten Weltkrieg, für das die Wehrmacht verantwortlich war. Am 19. bzw. 20. September 1941 wurde Kiew vom 29. Armeekorps der 6. Armee besetzt. Im Vorfeld wurden bereits einige der damals etwa 875.000 in der Stadt lebenden Menschen von den Sowjets evakuiert, so einige der kriegswichtigen Fabriken mitsamt Belegschaft. Darunter waren etwa 20.000 bis 30.000 Juden. Als Einwohnerinnen und Einwohner bestanden erhebliche Schwierigkeiten, die Stadt zu verlassen, so dass die verbliebenen etwa 130.000 Juden in deutsche Hände fielen. Die Bevölkerung erinnerte sich an die deutsche Besetzung zum Ende des Ersten Weltkriegs von 1918 und war überzeugt davon, dass die Deutschen sich ähnlich zivilisiert verhalten würden wie damals. Man nahm an, dass die Besatzer die durch die Sowjets eingeschränkten Rechte und die Eigentumsverhältnisse der Menschen wieder gerecht regeln würden. Schon kurz nach der Besetzung der Stadt wurden Juden verfolgt und ermordet. Ein Ghetto ist nicht eingerichtet worden. Am 24. September und in den darauffolgenden Tagen detonierten mehrere Bomben in der Stadt. Mehrere von deutschen Truppen bewohnte Häuser im Stadtzentrum wurden zerstört. Unter anderem das Hauptquartier der Armee, das Hotel Continental. Hunderte deutsche Soldaten und Offiziere starben. Das anschließende Feuer verwüstete noch weitere Gebäude. So führt der Wehrmachtsgeneral Alfred Jodl in dem gegen ihn geführten Prozess in Nürnberg aus. Wir hatten die Stadt kaum besetzt, als sich eine ungeheure Explosion nach der anderen ereignete. Der größte Teil des Stadtzentrums brannte nieder, 50.000 Menschen wurden obdachlos. Deutsche Soldaten wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt und erlitten erhebliche Verluste, weil während der Löscharbeiten noch weitere Bomben explodierten. Die deutschen Truppen griffen einen Juden auf, der gerade einen Löschwasserschlauch durchschnitt. Er wurde sofort erschossen. Dieser Vorfall war die Begründung für die Beschuldigung der ansässigen Juden, für die Explosion verantwortlich zu sein. Der deutsche Militärkommandant von Kiew traf sich anschließend mit einem höheren SS- und Polizeiführer, SS-Obergruppenführer, dem Kommandanteur der Einsatzgruppe C und SS-Brigadeführer und einem Kommandanten des Sonderkommandos 4a und SS-Soldatenführer. Sie entschieden, dass eine angemessene Antwort auf die Sabotageakte nur die vollständige Vernichtung aller Juden in Kiew sein konnte. Diese sollten vom Sonderkommando 4a ausgeführt werden. Diese Truppe bestand aus Sicherheitsdienst- und Sicherheitspolizeimännern der 3. Kompanie des Waffen-SS-Bataillons zur besonderen Verfügung und einer Einheit des 9. Polizeibataillons. Die Regimenter 45 und 305 des Polizeiregiments Süd sowie einige ukrainische Hilfstruppen sollten diese Truppen verstärken. Dieses Vorhaben sollte als eine Evakuierungsaktion der Juden getarnt werden. Vor den Angehörigen von SS und Wehrmacht sollte die Mordaktion als Vergeltung für die Anschläge legitimiert werden. Dass die Bomben von absichtlich zurückgebliebenen sowjetischen Sabotagetrupps des Innenministeriums der UdSSR gezündet wurden, spielte keine Rolle. Als Tötungsort wurde eine tiefe Schlucht ausgewählt, etwa 10 Kilometer vom Stadtrand entfernt, Babyn Jar. Die 2,5 Kilometer und bis zu 30 Meter tiefe Schlucht ist ein Nebenteil eines einstigen Flusses und lag damals noch außerhalb Kiews. Am 28. September 1941 veröffentlichte die 637. Propagandakompanie einen Aufruf an die Stadtbevölkerung, gedruckt von der Druckerei der 6. Armee. Alle Juden der Stadt Kiew und ihrer Umgebung müssen sich am Montag, den 29. September 1941, um 8 Uhr morgens an der Ecke Manikova und Doktorowska Straße einfinden. Sie sollen ihre Dokumente, Geld, Wertsachen, warme Kleidung, Unterwäsche und so weiter mitbringen. Jeder Jude, der diese Anordnung nicht befolgt und woanders aufgefunden wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der von Juden verlassene Wohnungen aufsucht und dort etwas stiehlt, wird erschossen. Zusätzlich verbreiteten die Deutschen das Gerücht, dass die Juden in Arbeitslager verbracht werden sollten. Weil der Sammelpunkt in der Nähe eines Güterbahnhofs lag, glaubten viele Juden diesem Gerücht, sodass sich mehr Juden am Sammelpunkt einfanden als erwartet. In einem Bericht der Einsatzgruppe C heißt es: Ursprünglich erwarteten wir die Ankunft von nur 5.000 bis 6.000 Juden. Nun kamen etwa 30.000 Juden an. Sie glaubten bis zum Moment ihrer Liquidierung, dass sie umgesiedelt würden, wegen der großartigen Leistung der Propagandaabteilung. Bewacht von Einheiten der SS, des SD und ukrainischen Hilfstruppen marschierten die Juden in Hundertergruppen über die Melnikower Straße in Richtung des jüdischen Friedhofs, der in der Nähe von Babyn Yar lag. Das gesamte Gebiet war mit Stacheldraht eingezäunt und konzentrisch von Truppen bewacht. Im äußeren Ring von der ukrainischen Polizei, im mittleren Ring von ukrainischer Polizei und deutschen Truppen, im inneren Ring nur von Deutschen. Am 29. September 1941 schrieb die Zeugin Irina Kurushunova in ihrem Tagebuch: Wir wissen noch immer nicht, was sie mit den Juden machten. Es kommen schreckliche Gerüchte vom Lukianowska-Friedhof, die sind aber unmöglich zu glauben. Sie sagen, dass die Juden erschossen würden. Einige Leute sagen, dass die Juden mit Maschinengewehren erschossen würden, alle. Andere sagten, dass 16 Eisenbahnwagen bereitstünden und dass sie alle weggeschickt werden würden. Wohin? Niemand weiß es. Nur eins scheint klar zu sein: All ihre Dokumente, Sachen und Essen wurden konfisziert. Dann werden sie nach Babyn Yar gejagt. Und dort? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eine Sache. Dort trägt sich etwas Schreckliches zu. Etwas Unvorstellbares, was man nicht verstehen kann. Am 2. Oktober waren alle Zweifel verschwunden. Jeder sagt nun, dass die Juden ermordet werden. Nein, sie sind schon ermordet worden. Alle, ohne Ausnahme. Alte Leute, Frauen und Kinder. Die, die am Montag nach Hause gegangen sind, wurden erschossen. Leute sagen es in einer Weise, die keinen Zweifel aufkommen lässt. Kein einziger Zug verließ den Bahnhof Lukianowska. Leute sahen Lastwagen mit warmen Kopftüchern und anderen Sachen, die vom Friedhof wegfuhren. Deutsche Akkuratesse. Sie haben schon das Raubgut sortiert. Ein russisches Mädchen begleitete ihre Freunde zum Friedhof und kroch von der anderen Seite durch den Zaun. Sie sah, wie nackte Leute nach Babyn Yar gebracht wurden und hörte dort Schüsse eines Maschinengewehrs. Es gab mehr und mehr Gerüchte und Berichte. Sie sind zu monströs, um es zu glauben. Wir aber sind gezwungen, ihnen zu glauben, weil das Erschießen der Juden eine Tatsache ist. Eine Tatsache, die uns verrückt macht. Es ist unmöglich, mit diesem Wissen zu leben. Die Frauen um uns weinen. Und wir weinten auch am 29. September, als wir dachten, sie würden in ein KZ gebracht. Aber nun können wir wirklich weinen. Ich bin am Schreiben, meine Haare stehen zu Berge. Am Rande der Schlucht angekommen, mussten sie sich ihre Kleidung entledigen. Ein Kraftfahrer beschreibt die Situation wie folgt: Ich beobachtete auf diesem Platz, dass die angekommenen Juden, Männer, Frauen und Kinder, von den Ukrainern in Empfang genommen wurden. Sie wurden an verschiedenen Plätzen vorbeigeleitet, wo sie nacheinander zunächst ihr Gepäck, ihre Mäntel, Schuhe und Oberbekleidung und auch die Unterbekleidung ablegen mussten. Genauso mussten sie auch an einer bestimmten Stelle ihre Wertsachen ablegen. Für jedes Kleidungsstück war ein besonderer Haufen gebildet worden. Das ging alles sehr schnell von sich, und wo der Einzelne zögerte, wurde von den Ukrainern mit Fußtritten und Stößen nachgeholfen. Ich glaube, dass der Einzelne keine Minute brauchte, bis er von der Abgabe des Mantels vollkommen nackt dastand. Es wurde kein Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern gemacht. In Gruppen wurden sie zur Schlucht geführt und wurden dann entsprechend dem Einsatzbefehl der Einsatzgruppe Nummer 101 systematisch durch Maschinengewehr und Maschinenpistolenfeuer erschossen. Eine der wenigen Überlebenden, Dina Pronicheva, schilderte das Grauen so. Sie mussten sich bäuchlings auf die Leichen der Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Vielleicht waren die Menschen im Sterben und im Tod gleich, aber jeder war anders bis zum letzten Moment. Jeder hatte andere Gedanken und Vorahnungen, bis alles klar war. Und dann wurde alles schwarz. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen 15-jährigen Sarah, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden. Hier war selbst bis zum Schluss noch eine Sorge. Wenn sie sah, dass ihre Tochter erschossen wurde, würde sie nicht mehr sehen, wie sie vergewaltigt wurde. Eine nackte Mutter verbrachte die letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben. Als das Baby lebendig in die Schlucht geworfen wurde, sprang sie hinterher. Sergej Iwanowitsch Lutsenko, ehemaliger Wächter des Lukjanivsko-Friedhofs, sagte aus: Sie erschossen Leute von morgens bis abends. Nachts gingen die Deutschen zu Bett. Der Rest der Opfer wurde in leeren Garagen eingeschlossen. Dies zog sich 5 Tage hin. Die Nazis brachten immer mehr Menschen um, es fuhren nur Lastwagen mit Kleidung der Opfer weg. Bei den Erschießungen am 29. und 30. September 1941 wurden laut Ereignismeldung der SS-Gruppe C vom 2. Oktober 1941 innerhalb von 36 Stunden 33.771 Juden getötet. An der Aktion waren Angehörige des Sicherheitsdienstes und des Sonderkommandos 4A der Einsatzgruppe C, die für die sogenannten Exekutivmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung zuständig war, Kommandos des Polizeiregiments Süd der Ordnungspolizei, Angehörige der Geheimen Feldpolizei, ukrainische Hilfspolizisten sowie die Wehrmacht beteiligt. Die Wehrmacht leistete mehr als nur logistische Hilfe, indem sie die Stadt und den Erschießungsort absicherte. Die 6. Armee unter Generalfeldmarschall Walter von Reichenau, die bereits in den Monaten zuvor bei den Judenmorden eng mit dem Sicherheitsdienst zusammengearbeitet hatte, half bei der Planung und Ausführung der Vernichtungsaktionen. In dieser Phase des Eroberungs- und Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion und des Holocaust brachten die mobilen SS-Truppen die Juden noch mit Schusswaffen um. Der fabrikmäßige Massenmord durch Gaseinsatz beginnt erst nach der Wannsee-Konferenz ab 1942. Vor den Erschießungen soll es laut Zeugenaussagen auch zu Fällen sexueller Gewalt gegen Frauen gekommen sein. Der Massenmord an den Juden von Kiew dauerte bis zum 3. Oktober 1941. Nach Angaben der Einsatzgruppe C vom 7. Oktober 1941 wurden 33.771 Juden erschossen. In den folgenden Monaten diente die Schlucht weiterhin als Schlachtstätte für Juden, ukrainische Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene und Sinti und Roma. Nach sowjetischen Quellen wurden in Babi Yar bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 6. November 1943 100.000 bis 200.000 Menschen ermordet. Nach den Morden im September und Oktober 1941 sprengten Pioniere zur Spurenbeseitigung die Ränder der Schlucht. Dabei wurden angeschossene, noch lebende Opfer lebendig begraben. Nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad im Winter 1942-43 erschien eine Rückkehr der Roten Armee nach Kiew im Bereich des Möglichen. So wurde, wie in anderen Gegenden auch, versucht, die Spuren der Massaker zu beseitigen. SS-Standartenführer Paul Blobel kehrt mit dem Sonderkommando 1005A zurück und eine Gruppe unter SS-Sturmbannführer Baumann, bestehend aus ca. 10 Sicherheitsdienstmännern und 30 deutschen Polizisten sowie 327 Gefangenen des nahegelegenen KZ Syritz, musste als Zwangsarbeiter die Leichen enterden. Auf Scheiterhaufen, die aus Benzin getränkten Eisenbahnschwellen aufgeschichtet wurden, verbrannten 40.000 bis 45.000, anderen Quellen nach weit über 100.000 Leichen. Waren die Haufen niedergebrannt, musste das Sonderkommando der Gefangenen alle verbliebenen Knochenreste aufsammeln und mit Mörsern zerstampfen. Schließlich wurde die Asche nach eventuell verbliebenem Silber und Gold durchsucht. SS-Standartenführer Paul Blobel beschrieb die Situation am 18. Juni 1947 wie folgt. Während meines Besuchs im August sah ich eine Leichenverbrennung in einem Massengrab bei Kiew. Das Grab war etwa 55 Meter lang, 3 Meter breit und 2,50 Meter tief. Nachdem die Erde beseitigt worden war, wurden die Leichen mit entzündlichem Material übergossen und angesteckt. 2 Tage vergingen, bis der Haufen niedergebrannt war. Danach wurde das Grab verfüllt und alle Spuren verwischt. Wegen des Herannahens der Front war es nicht mehr möglich, die Massengräber im Süden und Osten zu zerstören, die durch die Exekution durch die Einsatzgruppen entstanden waren. Die Gefangenen erledigten diese schreckliche Arbeit in 6 Wochen. Im Anschluss wurden die Zwangsarbeiter als Mitwisser erschossen. Einige entkamen und berichteten nach dem Krieg über diese Leichenverbrennungen. Der Bericht des überlebenden Faber des Vernichtungslagers Ponary in Litauen, welcher damit betraut war, die vorhandenen Massengräber wieder zu öffnen, wird von Bettina Fellmer wie folgt zitiert. Die Verbrennung der Leichen war folgendermaßen organisiert. Am Rand der Grube wurde aus Kiefernstämmen eine große Feuerstelle von 7x7 Metern angelegt. Im ersten Arbeitsgang musste der Sand abgeräumt werden, bis eine Figur, so nannten die Deutschen die Leiche, zum Vorschein kam. Den zweiten Arbeitsgang verrichtete der Zieher, so hieß der Arbeiter, der den Körper mit einem Eisenhaken aus der Grube zog. Die Körper lagen dicht aneinander gepresst. 2 Zieher, es waren gewöhnlich die Stärksten des Arbeitskommandos, warfen Haken in die Grube und zogen die Leiche heraus. Dabei zerfiel der Körper meistens in einzelne Teile. Für den dritten Arbeitsgang waren die Träger zuständig. Die Leiche musste auf eine Trage gelegt werden. Dabei achteten die Deutschen darauf, dass sich auch tatsächlich eine vollständige Figur, das heißt 2 Beine, 2 Arme, ein Kopf und ein Rumpf, auf der Trage befand. Die Deutschen führten Buch darüber, wie viele Körper geborgen worden waren. Wir waren verpflichtet, 800 Leichen pro Tag zu verbrennen.